Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Großbritannien steht vor dem Austritt aus der Europäischen Union. Die Briten haben in ihrem Referendum für einen Brexit gestimmt und den Staatenbund damit in eine schwere Krise gestürzt. In einem historischen Volksentscheid sprachen sich nach dem vorläufigen Ergebnis 51,9% für den Austritt aus, 48,1% stimmten für einen Verbleib in der EU. Als Konsequenz kündigte der britische Premierminister Cameron seinen Rückzug bis Oktober an.
Großbritannien erwacht mit der Suche nach einem neuen Platz in der Welt. Die Insel löst die Bindung zum Kontinent, im Austrittslager grenzenloser Jubel. Tränen und Trauer bei denen, die ihre Zukunft in der EU gesehen haben, gerade die jungen Leute, die mit mehr als 70% für den Verbleib gestimmt hatten. Das Vereinigte Königreich gespaltener denn je. Es war demokratisch, aber unsere Generation ist traurig, dass die alte Generation uns rausgewählt hat, obwohl es uns mehr betrifft. Ich bin sehr glücklich heute, denn jetzt können wir die Zuwanderung stoppen oder beschränken. Es ist einfach zu viel und muss aufhören. Das Referendum ist ein Wahlversprechen von Premier Cameron gewesen. Die Wahl vergangenes Jahr hat er gewonnen, das Referendum nicht. Er hatte für den Verbleib geworben und zieht nun persönliche Konsequenzen. Ich werde alles dafür tun, als Premierminister das Schiff die nächsten Wochen und Monate zu lenken. Aber ich bin nicht der richtige Kapitän, um dieses Land ins nächste Ziel zu bringen. Die Austrittsverhandlungen mit der EU soll dann sein Nachfolger führen. Boris Johnson, das Gesicht der Brexit-Kampagne, gilt als einer der Kandidaten. Ausgebuht wird er beim Verlassen seines Zuhauses. London hatte mehrheitlich für den Verbleib gestimmt. Ungewohnt ruhig bemüht sich der ehemalige Bürgermeister Londons um versöhnliche Worte. Wir können uns nicht abwenden. Wir sind Teil von Europa. Unsere Kinder und Enkelkinder werden eine großartige Zukunft als Europäer haben. Sie werden zum Kontinent reisen, Kulturen und Sprachen kennenlernen, die unsere gemeinsame europäische Zivilisation sind. In Schottland fühlen sich viele dem Kontinent ohnehin näher als dem Königreich. Sie treten gegen ihren Willen aus der EU aus. In allen Wahlbezirken hatten die Schotten für die EU gestimmt. Nicola Sturgeon, erste Ministerin Schottlands, droht als Reaktion und Verhohlen. Das ist eine signifikante Veränderung der Sachlage. Und es ist deshalb offensichtlich, dass die Option eines erneuten Unabhängigkeitsreferendums auf dem Tisch liegt. Die Insel hat die Einheit mit dem Kontinent aufgelöst. Sie setzt damit auch die Einheit des Königreichs aufs Spiel.
Was das Ergebnis für Großbritannien bedeutet, dazu live aus London unsere Korrespondentin Hanni Hirsch.
Die Briten haben entschieden und dem Kontinent den Rücken zugekehrt. Sie werden diese EU verlassen und einen neuen Weg der Zusammenarbeit suchen, ihre Rolle in der Welt neu definieren müssen. Der Euphorie der Brexit-Wähler über Freiheit und Unabhängigkeit kann dann schnell die Ernüchterung folgen. Diese Scheidung wird richtig wehtun. Viele, die gestern für den Austritt stimmten, meinten nicht allein Brüssel. Sie stimmten auch gegen das Londoner Establishment. In vielen Teilen, vor allem Englands, fühlen sich die Menschen abgehängt vom wirtschaftlichen Aufschwung. Zu weit klafft die Schere zwischen Arm und Reich. Hier, genau hier verfingen die Parolen von den EU-Einwanderern, die den Briten Wohnungen und auch die Arzttermine wegschnappen. Vor dem neuen Premier liegt eine Herkulesaufgabe. In Brüssel, aber eben vor allem auch hier zu Hause. Und damit zurück zu Susanne Daubner.
In Brüssel wurde die Entscheidung der Briten mit Enttäuschung und Bedauern aufgenommen. EU-Kommissionspräsident Juncker forderte die Regierung in London auf, den Brexit nun so schnell wie möglich umzusetzen, um die Unsicherheit nicht unnötig zu vergrößern. Es gebe aber auch die Erkenntnis, dass Europa sich verändern müsse. Eurogruppenchef Dijsselbloem sagte, erste Aufgabe der Staats- und Regierungschefs sei es nun, für Stabilität zu sorgen.
Jean-Claude Juncker heute früh, man sieht ihm die lange Nacht an und die Enttäuschung. Wir bedauern diese Entscheidung. Und ich persönlich bin sehr traurig. Aber natürlich, wir müssen es respektieren. Eine nie dagewesene Situation. Aber wir stehen zusammen in unserer Antwort darauf. Für verletzte Gefühle ist keine Zeit. Die Spitzen der EU lenken die Blicke auf die Zukunft der Union. Die Mitgliedstaaten, die in der Union bleiben, müssen jetzt diskutieren, wie sie die Union verbessern können. Und besonders die Staaten der Währungsunion müssen sehen, wie sie die Eurozone in den nächsten Monaten verteidigen. Zur Wirtschaftspolitik äußerte sich auch der Fraktionsführer der Europäischen Volkspartei.
Der Pfund ist auf Talfahrt, der Euro ist stabil. Und das zeigt deutlich, dass die Briten ein Problem haben und nicht die Europäische Union. Für uns ist wichtig, dass wir unterstreichen, der Weg, den Europa gemeinsam geht in einer globalisierten Welt, dieser Weg ist für die restlichen 27 Länder der richtige Weg. Wir stehen zu diesem Weg und wir werden ihn auch weitergehen.
Besonders vom Präsidenten der EU-Kommission werden jetzt Initiativen und Führungsstärke erwartet. Jean-Claude Junckers Botschaft nach London. Wir erwarten jetzt, dass die britische Regierung die Entscheidung ihrer Bürger so schnell wie möglich in die Tat umsetzt, wie schmerzlich dieser Schritt auch immer sein mag. Jede Verzögerung würde die Unsicherheit unnötig verlängern. Ist das der Anfang vom Ende der EU? Fragt eine Journalistin. Aber daran möchte Juncker nicht einmal denken. Er will sich konzentrieren auf die Rettung der Union.
Zur Situation in der EU nach dem Brexit jetzt live aus Brüssel, Christian Feld.
Die EU der 27, also 28 minus 1, muss zwei schwierige Aufgaben lösen. Das eine ist die Trennung von Großbritannien. Raus ist raus, war die Botschaft bis zur Abstimmung. Wie hart das jetzt umgesetzt wird, muss sich in den kommenden Monaten noch zeigen. Wir sind auf das Brexit-Szenario vorbereitet, versichert zumindest Ratspräsident Tusk. Er sagt aber auch, ein Weiter-so in der EU dürfe es nicht geben. Hier wartet die womöglich sehr viel härtere Aufgabe. Die anderen 27 EU-Staaten müssen innehalten und ehrlich prüfen, welche Union sie wollen, auf welche gemeinsamen Ziele und Werte sie sich einigen können. Die Flüchtlingskrise hatte zuletzt die Risse offengelegt, zum Beispiel mangelnde Solidarität. Die Fliehkräfte sind groß. EU-Kritiker, zum Beispiel in Frankreich oder den Niederlanden, sehen sich durch den Brexit bestätigt und fordern ebenfalls Volksabstimmungen. Zurück zu Susanne Daubner.
Auch in Deutschland wurde das Votum der Briten überwiegend mit Bedauern aufgenommen. Der heutige Tag sei ein Einschnitt für Europa, sagte Kanzlerin Merkel. Die Europäische Union sei aber stark genug, um die richtigen Antworten zu geben. SPD-Chef Gabriel erklärte, es sei ein schlechter Tag für Europa. Er forderte mehr Anstrengungen der EU in der Beschäftigungspolitik und ein stärkeres soziales Engagement. Die Opposition verlangte ebenfalls Konsequenzen, sowohl von Berlin als auch von Brüssel.
In der Krise kommt man zusammen, die Spitzen aller Bundestagsparteien unterwegs zum Gespräch bei Kanzlerin Merkel, auf die sich kurz darauf die Blicke richten. Ja, das Brexit-Votum sei ein Einschnitt, die Lage ernst, aber Ruhe bewahren und bitte keine schnellen Schlüsse. Die verbliebenen 27 Staaten müssten zusammen eine Antwort finden.
Immer häufiger sehen wir uns damit konfrontiert, dass Menschen grundsätzliche Zweifel an der Richtung empfinden, die der europäische Einigungsprozess eingeschlagen hat. Wir müssen deshalb sicherstellen, dass die Bürgerinnen und Bürger konkret spüren können, wie sehr die Europäische Union dazu beiträgt, ihr persönliches Leben zu verbessern.
Nichts überhasten, Ihre Botschaft. Da setzt der Koalitionspartner SPD andere Akzente. Europa, sagt der Vizekanzler, müsse demokratischer werden und weniger sparen.
Nur durch Sparen alleine entsteht für die junge Generation Europas keine Arbeit. Und ich erwarte, dass als Konsequenz aus dem heutigen Tag auch in der Bundesregierung noch einmal neu debattiert wird, wie unsere Investitionen in die Zukunft Europas gemeinsam mit anderen in Europa die Lage für die Menschen verbessern kann.
Am Mittag beraten die Fraktionen getrennt. Die Sparpolitik, heißt es aus der Linkspartei, sei mitschuld an Europaskepsis und Nationalismus.
Und eine EU, die die Mittelschicht immer mehr schrumpfen lässt, die die Ungleichheit immer mehr erhöht, eine solche EU wird keine Perspektive haben, die wird zerfallen.
Nun geht ein Mitglied und es bleibe Reformbedarf, so die Grünen.
Wir brauchen eine stärker demokratische Europäische Union. Wir brauchen mehr Transparenz. Wir brauchen eine bessere Zusammenarbeit in ökonomischen Fragen.
Deutschland wird nun wohl besondere Verantwortung übernehmen müssen. Am Dienstag gibt die Kanzlerin im Bundestag eine Regierungserklärung ab.
Mehr zu den Reaktionen in Berlin jetzt live von der Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, Tina Hassel.
Ja, in Berlin überschlagen sich die Konzepte, mit denen man auf das bisher Undenkbare reagieren soll. Ein abgestimmtes Krisenmanagement sieht anders aus. Diesmal gab es keine gemeinsame Erklärung der Regierungsparteien, obwohl die SPD daran interessiert war. Zu unterschiedlich sind die Lösungsansätze. Die Kanzlerin warnt vor übereilten Schlüssen und versucht zu beruhigen. Ihr Vizekanzler drängt auf einen Politikwechsel. Weniger sparen, mehr investieren, fordert Gabriel gemeinsam mit EU-Parlamentspräsident Schulz. Und Außenminister Steinmeier will morgen einen Plan für eine flexiblere EU vorlegen. Eine, die weitere Integration denen überlässt, die das auch wollen. Und im Finanzministerium bereitet man schon eine assoziierte EU-Partnerschaft mit Großbritannien vor. Wie eng die aber sein soll, lässt Schäubles Taskforce noch offen. Die Opposition macht die rigide Sparpolitik der Regierung verantwortlich für das Erstarken von Nationalismus. Einzig der Streit mit der Schwesterpartei CSU, den Merkel zur Stunde auf der gemeinsamen Klausur zu schlichten versucht, wirkt da plötzlich ziemlich klein. Und damit zurück zu Susanne Daubner.
Die Nachricht von der Austrittsentscheidung in Großbritannien hat weltweit die Börsenkurse einbrechen lassen. Vor allem Bankaktien waren betroffen. Auch das britische Pfund und der Euro verloren gegenüber dem Dollar deutlich an Wert. Die deutsche Wirtschaft sieht das Ergebnis der Abstimmung mit Sorge. Sie setzt jetzt auf einen schnellen Beginn der Austrittsverhandlungen, um Sicherheit über die künftigen Handelsbeziehungen zu bekommen.
Die Börse hatte mit einem anderen Ausgang der Abstimmung gerechnet. Tief startet der deutsche Aktienindex deshalb am Morgen, verliert anfangs 1000 Punkte und fällt auf den niedrigsten Stand seit Februar, kann die Verluste am Abend aber auf 6,8% verringern.
Die Gewinne, die in den vergangenen Tagen eingefahren wurden, das waren nämlich 6,5% in den vergangenen 5 Tagen, die sind jetzt verloren gegangen auf einen Schlag, aber unterm Strich ist ein Schock passiert, aber nicht viel mehr.
Sorgenvoll blicken Vertreter der deutschen Wirtschaft nach Großbritannien. Die heimischen Unternehmen seien prinzipiell zwar gut aufgestellt, das Geschäft mit den Briten werde aber wegen des Abstimmungsergebnisses schwieriger.
Aus Sicht der deutschen Industrie ist es ebenfalls ein Alarmsignal, weil wir eigentlich mit Großbritannien einen unserer wichtigsten Partner verlieren bei der Entwicklung und Vertiefung des Binnenmarktes. Deswegen werden wir alles daran setzen, dass die jetzt notwendigen Austrittsverhandlungen zwischen dem Vereinigten Königreich und Großbritannien schnell beginnen.
Wenn die Europäische Union und Großbritannien ihr Verhältnis neu ordnen, worauf es ja hinausläuft, dann muss vor allem alles daran gesetzt werden, dass keine Handelshindernisse zwischen Großbritannien und der Europäischen Union aufgebaut werden. Denn Handelshindernisse wären etwas, was einen schweren Rückschlag für die Wirtschaft in beiden Ländern bedeuten würde.
Unterdessen hofft der Finanzplatz Frankfurt auf einen Aufschwung. Rund 10.000 Arbeitsplätze könnten von der Themse an den Main wandern.
Arbeitsplätze werden geschaffen werden, zusätzliche Funktionen von Banken werden hierher verlagert werden. Und so gesehen ist es eine Chance, die wir unbedingt nutzen müssen.
Allerdings auch mit Folgen für den Wohnungsmarkt, der in Frankfurt ohnehin schon angespannt ist.
Zur Austrittsentscheidung der Briten gibt es einen Brennpunkt gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Ausführliche Informationen finden Sie zudem auf tagesschau.de. Der Bundestag hat neue Vorschriften verabschiedet für die umstrittene Förderung von Erdgas und Erdöl in tiefen Gesteinsschichten durch das sogenannte Fracking. Der von der Koalition ausgehandelte Kompromiss sieht engere Grenzen vor bis hin zum vollständigen Verbot einer Variante der Fördermethode. Nach einer 5-jährigen Testphase soll der Bundestag die Regelung noch einmal überprüfen. Umweltschützer kritisierten den Beschluss, sie fordern ein generelles Fracking-Verbot.
Namentliche Abstimmung bei einem Gesetz, das viele Gemüter bewegt. Fracking polarisiert. Das heutige Gesetzespaket regelt die Möglichkeiten der Erdgasförderung neu.
Jetzt, heute, beschließen wir in Deutschland erstmals ein klares Verbot für unkonventionelles Fracking. Und das ist ein Riesenerfolg. Dieses Verbot, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil man ja einiges lesen kann, ist unbefristet. Und es gilt bundesweit und davon kann nicht abgewichen werden.
Doch Fracking ist nicht gleich Fracking. Schon seit den 60er Jahren wird etwa in Niedersachsen aus tiefen Gesteinsschichten unter hohem Druck und Chemikalieneinsatz Gas gewonnen. Das ist das sogenannte konventionelle Fracking. Das Gesetzespaket sieht eine Erlaubnis für dieses konventionelle Fracking vor, allerdings unter höheren Umweltauflagen und mit mehr Schutzrechten für Geschädigte. Verboten werden sollen dagegen bestimmte Erdgasbohrungen, nämlich das sogenannte unkonventionelle Fracking. Dabei wird in härterem Gestein in höheren Erdschichten gebohrt. Nur 4 Probebohrungen werden zu wissenschaftlichen Zwecken erlaubt. Beide Oppositionsparteien fordern ein generelles Verbot von Fracking.
Wollen Sie den Menschen wirklich weismachen, es gäbe gutes und böses Fracking? Dabei ist die Technik doch dieselbe, die Risiken sind ähnlich. Deswegen wollen die Menschen ja auch ein echtes Verbot von allen Formen von Fracking.
Solange die Ursachen der erhöhten Krebsraten an Gasförderstandorten in Niedersachsen nicht aufgeklärt sind, ist es unverantwortlich, an Fracking auch nur zu denken.
Das Gesetzespaket ist im Bundesrat nicht zustimmungspflichtig. Daher können es die Grünen auch in der Länderkammer nicht stoppen. Die Regeln sollen noch in diesem Jahr in Kraft treten.
Der Bundestag hat außerdem mit der Mehrheit der Großen Koalition die umstrittene Reform der Erbschaftssteuer beschlossen. Linke und Grüne lehnten die Neuregelung der Steuerprivilegien für Erben von Betriebsvermögen als zu großzügig ab. Jetzt muss noch der Bundesrat darüber abstimmen. Ob das Gesetz in seiner jetzigen Form die Länderkammer passiert, ist fraglich, da Union und SPD dort auf die Stimmen der Grünen angewiesen sind. Die Publizistin und Journalistin Caroline Emke erhält den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Sie leiste mit ihrem Werk einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Dialog und zum Frieden, hieß es zur Begründung. Emke beschreibe, wie Gewalt und Sprachlosigkeit Menschen verändern könne. Zugleich fordere sie dazu auf, zum Austausch zurückzufinden. Der mit 25.000 Euro dotierte Preis wird zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse im Oktober verliehen.
Papst Franziskus hat die Verfolgung und Tötung von bis zu 1,5 Millionen Armeniern im Osmanischen Reich erneut als Völkermord eingestuft. Dieser Genozid habe die traurige Liste entsetzlicher Katastrophen des vergangenen Jahrhunderts eröffnet, sagte er bei einem Besuch in Jerewan. Die Türkei als Rechtsnachfolger des Osmanischen Reiches hatte bei einer ähnlichen Äußerung des Papstes im vergangenen Jahr den Botschafter des Vatikan einbestellt.
Nach der Hitze der vergangenen Tage haben sich unwetterartige Gewitter über Deutschland entladen. In Hessen fielen zentimetergroße Hagelkörner, Straßen standen unter Wasser. In Rheinland-Pfalz wurde für die Kleinstadt Stromberg der Katastrophenalarm ausgerufen.
Die Straßen geflutet, das Wasser bis zu 2 Meter hoch. In der Kleinstadt Stromberg in Rheinland-Pfalz mussten Einsatzkräfte Bewohner mit Booten aus ihren Häusern retten. Es wurde Katastrophenalarm ausgerufen. Besonders über die Mitte Deutschlands zogen am Nachmittag heftige Gewitter hinweg. In Nordrhein-Westfalen wurde zu diesem Zeitpunkt schon aufgeräumt. In diese Kneipe in Rheine in Westfalen waren gestern Abend binnen Sekunden wahre Wassermassen eingedrungen.
Wir waren mit 11 Leuten hier drin und wir sind erst mal weggespült worden. Und dann sind wir hier rausgeschwommen.
Tischtennisball groß waren die Hagelkörner, die gestern in Mönchengladbach fielen. Mit großer Wucht schlugen die Eisbälle auf Autos und Dächer ein. Autoscheiben sind zerborsten, Wohnmobile zerbeult, Dachfenster zerbrochen. Heute gingen ähnlich große in Hessen nieder. Am Abend und in der Nacht drohen weitere starke Unwetter.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 25. Juni.
Morgen hält sich noch die heiße Luft im Osten. Nicht nur dort, sondern auch weiter westlich im Übergangsbereich zur kühleren Luft besteht Unwettergefahr. Es gelten entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Auch die Nacht über muss mit Unwettern gerechnet werden. Am Tag in der Mitte und im Westen schauerartige, gewittrige Regenfälle mit Unwetterpotenzial. Während später im Osten die Unwettergefahr steigt, nimmt sie im Westen langsam ab. In der Nacht 22 bis 13 Grad, am Tag 16 Grad in der Eifel, an der Oder bis zu 33 Grad. Am Sonntag im Osten und Südosten teilweise noch kräftige und gewittrige Regenfälle, sonst beruhigt sich das Wetter. Am Nachmittag im Nordwesten gewittrige Schauer. Am Montag ist es vielerorts freundlich, später im Norden und Westen Schauer, ähnliches Wetter am Dienstag.
Die Tagesthemen melden sich um 22.35 Uhr darin Fragen zum Brexit von Thomas Roth an Vizekanzler Gabriel und EU-Parlamentspräsident Schulz.